Was macht Familie aus? Was hätten Sie gesagt, wenn man Sie gefragt hätte, was Familie ausmacht? Gemeinschaft, ja. Liebe. Wären euch noch Dinge eingefallen, die jetzt nicht so im Film kamen? Entschuldigung, sorry. Zugehörigkeit, genau, wissen, wo man hingehört, gell? Gehört zur Familie. Ich glaube, es gibt ganz viele wichtige Dinge, dass man schöne Dinge miteinander erlebt, dass man sich gut tut. Vielleicht sind es manchmal auch die Dinge, die gar nicht so blumig klingen wie jetzt hier im Video oder in dem, was einem zuerst einfällt, sondern vielleicht ist manchmal Familie auch besonders dort wertvoll, wo es darum geht, auch schwere Zeiten gemeinsam durchzustehen. Auch da kann man merken, wie Familie einen besonderen Wert hat. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo wir als Familie auch enger zusammengewachsen sind. Das war die Zeit, wo wir am Sterbebett meiner Oma standen. Ist eigentlich kein schöner Anlass, gell? Man steht da zusammen, es war ein Krankenhaus und vielleicht habt ihr mit euren Familien ähnliche Situationen schon mal erlebt. Da kommt man zusammen, am Sterbebett von der Oma. Manche Familien kommen überhaupt erst da zusammen. Ich erlebe das ja manchmal, dass Familien sich oft lang nicht sehen, weil einfach viele andere Dinge wichtiger sind oder weil man weit voneinander entfernt ist. Aber dann komischerweise zu Beerdigungen, da kommt man dann oft zusammen, weil dann ist es auf einmal wichtig, gell? So ähnlich war es bei mir damals, als wir ins Krankenhaus gegangen sind, als meine Oma da im Sterben lag und dann waren wir da beieinander. Und es war eine schwierige, aber eine ganz intensive Zeit für uns als Familie, weil es gerade da besonders erlebbar war, wie wertvoll es und wichtig es ist, dass man einander hat. Dass man da jetzt beieinander steht. Erinnere ich mich wie heute dran. Zur Familie gehört es auch, dass man mal sich miteinander auseinandersetzt, gell? Dass man auch mal streitet. Auch das hat seinen Platz in der Familie, dass man sich danach aber auch wieder in die Augen sehen kann. Vielleicht trifft es das auch ganz gut, was Familie wertvoll macht, einander sehen und ansehen können. Sie sieht ihn, sie sieht zu ihm hoch, sie kann ihm nur zusehen, aber sie kann ihm nicht mehr helfen. Ihren Sohn Jesus Christus, der da am Kreuz hängt. Aber wie sie hoch sieht, da sind auf einmal ganz viele Gedanken wieder präsent, viele gemeinsame Momente, die sie mit ihm erlebt hat. Und wenn es so etwas wie einen inneren Film gibt, der so vor einem inneren Auge abläuft, dann wäre ihr Familienfilm einer, der mit einer Szene beginnen würde, wo ein Engel zu ihr kommt und sie beruft, dass sie den Sohn Gottes austragen soll. Das erst hat sie zur Familie gemacht. Es war sogar noch ein bisschen voreilig für ihren Geschmack, gell? Sie war nämlich noch gar nicht verheiratet, aber dieser Ruf des Engels hat sie zur Familie gemacht und sie hat auch darauf geantwortet und gesagt, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Allerdings hat sie damals natürlich noch gar nicht gewusst, was das alles bedeutet und was das mit sich bringen wird. Oder vielleicht erinnert sie sich auch an den Moment, als der kleine neugeborene Jesus dann da war und als sie mit ihm kurz nach der Geburt in den Tempel gegangen ist. Als der Simon den Neugeborenen auf den Arm genommen hat und gesagt hat, dieser ist bestimmt zu einem Zeichen, dem auch widersprochen wird. Und auch durch deine Seele, Maria, wird ein Schwert dringen. Vielleicht versteht sie jetzt erst so richtig und am Kreuz, was es heißt, wenn ein Schwert durch ihre Seele dringt, die Seele einer Mutter. Ja, hier spürt sie jetzt diesen Schmerz oder das, was es bedeutet, wenn eine Mutter ihr Kind verliert. Das schmerzt nämlich. Und natürlich hat sie auch vorher schon mal Schmerzen gehabt wegen ihrem Sohn. Man hat auch Sorgen gehabt während ihrem Sohn. Auch Jesus hat ihr mal Sorgen gemacht. Als er 12 war damals, vielleicht erinnert sie sich an diese Szene auch. Und als er in Jerusalem verloren gegangen ist und da hat sie sehr geschwitzt und sich Sorgen gemacht. Und dann hat sie ihn gefunden im Tempel und der sitzt da und sagt dann auch noch so lässig, wo er denn sonst sein soll als in seines Vaters Haus. Er hat sie immer wieder auch daran erinnert, dass er Gottes Sohn ist. Nicht nur ihrer. Und trotzdem ist sie immer seine Mutter geblieben. Und sie wird sich sicherlich auch an viele schöne Momente erinnern. An Momente, wo sie stolz ist auf diesen Sohn. Auf die eindrücklichen Erlebnisse, auf die Dinge, die er getan hat, wo andere über ihn in Staunen geraten sind und sie selber eben auch. Das bringt sie alles mit ans Kreuz. Und so sieht sie es hoch zu ihm. Und dann, in einem Moment, sieht er auch runter zu ihr. Und dann steht er in Johannes 19, als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Und vielleicht kommt in dem Moment schon die nächste Erinnerung. Frau, so spricht Jesus sie hier an. Das hat er einmal vorher auch gesagt. Damals, als sie auf dieser Hochzeit in Kana waren, als er sein erstes Wunder getan hat. Sie hat schon gewusst, was er kann, die anderen wussten es alle noch nicht. Und da hat er auch Frau zu ihr gesagt. hat sie so angesprochen und es war gar nichts Abwertendes. Das hat sie auch nicht als abwertend erlebt. Es war für Maria vielmehr eine Erinnerung, dass Jesus nicht nur ihr Sohn ist, sondern auch der Herr der Welt, der Bräutigam der Gemeinde. Oder vielleicht erinnert sie sich auch dran, dass Frau auch der Josef zu ihr gesagt hat. Der Josef, der wird ja nach der Geschichte, als Jesus mit 12 Jahren im Tempel verloren geht, in der Bibel nicht mehr erwähnt. Kommt nicht mehr vor. Auch hier unterm Kreuz steht er nicht, der Josef. Die Vermutung ist, dass er irgendwann in der Zwischenzeit gestorben ist. Weil sonst würde er irgendwo wahrscheinlich auftauchen, als Jesus in Nazareth ist oder als er seine Mutter besucht oder als er auf der Hochzeit gemeinsam ist. Vermutlich ist er gestorben. Man weiß es nicht ganz genau, aber es wird vermutet, dass er irgendwann gestorben ist. Marias Familie hat wahrscheinlich schon einiges durchstehen müssen. Die Familie Jesu war keine, die vom Leid verschont geblieben ist. Und jetzt steht Maria da, hat ihren Mann verloren und verliert jetzt auch noch ihren erstgeborenen Sohn. Das ist in der Zeit als Witwe schon schwierig, weil als Witwe generell braucht man einen Versorger, jemand, der sich um sie kümmert, jemand, der für sie auch rechtlich einsteht. Das war in der Regel, wenn der Mann nicht mehr da war, für Witwen der älteste Sohn. Aber wenn der jetzt auch stirbt, dann wird es schwieriger für Maria. Jesus sieht vom Kreuz aus seine Mutter und er sieht auch die Not und er sorgt noch vom Kreuz aus dafür, dass sie einen Versorger bekommt. Er gibt das, was eigentlich seine Aufgabe ist, als ältester Sohn weiter. Eigentlich wären seine Brüder die, die an der Reihe wären, diese Aufgabe zu übernehmen. Eigentlich müsste er an seine Brüder diese Aufgabe weitergeben, aber seine Brüder sind nicht da. Die stehen da nicht unterm Kreuz. Und auch das ist interessant, gell? Man sieht unterm Kreuz auch die Zerrissenheit der Familie Jesu. Die Familie Jesu ist sich nicht so einig, die Brüder sind weg, der Vater ist sowieso weg, die Mutter ist noch da. Und dann steht da noch der Lieblingsjünger, der Johannes. Dem vertraut Jesus seine Mutter an. Ich stelle mir vor, dass das für die Brüder von Jesus vermutlich eine Herausforderung war, dass der Jesus dem Johannes die Maria anbefehlt, dass er sie in die Obhut von seinem Lieblingsjünger gibt. Wie kommt es denn an, wenn eben nicht sie als weitere Brüder sich um ihre Mutter kümmern, sondern der Johannes? Das wird ja auch wahrgenommen, gell? Ist bestimmt gar nicht so einfach. Also ich glaube, Jesus fordert da durchaus auch heraus mit dem, was er tut. Trotzdem, es ist ihm wichtig, dass seine Mutter einen Versorger hat. Es ist interessant, wenn man sich mal anguckt, wer hier unter dem Kreuz nicht steht, gell? Die Brüder sind nicht da, alle zusammen sind sie nicht da. Der Vater ist auch nicht da. In der Familie fehlt was. Aber noch interessanter wird es, wenn man mal hinguckt, wer denn da ist. Ich habe diese Woche mal die 4 Evangelien ein bisschen nebeneinander gelegt und mal geguckt, was die so schreiben, wer denn da alles unter dem Kreuz steht. Und da kommt Folgendes dabei raus. Johannes 19, das ist die Stelle in das Evangelium, wo wir gerade sind. Da steht Folgendes, ein Vers vor unserem Text. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Die werden da erwähnt. Ich habe es mal oben in die Tabelle eingetragen. Die Mutter von Jesus, ihre Schwester, Maria, die Frau von Klopas und Maria Magdalena. Jetzt blättern wir mal ein bisschen rückwärts. Wir kommen beim Lukas-Evangelium an, die gleiche Geschichte. Dort steht, es standen aber seine Bekannten von Ferne, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren und sahen das alles. Also keine Namen, sondern nur Bekannte von Jesus und Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Blättern wir noch ein paar Seiten zurück. Markus-Evangelium. Dort steht Folgendes, Markus 15. Und es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten, unter ihnen Maria Magdalena und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses und Salome und viele andere Frauen. Also auch da haben wir ein paar Namen. Und jetzt blättern wir noch weiter zurück, Matthäus Evangelium, da kamen noch mehr. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen, die waren Jesus aus Galiläa nachgefolgt und hatten ihm gedient. Unter ihnen war Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus, also die Frau des Zebedäus. Es ist interessant, wenn man das mal so ein bisschen zusammensortiert. Also wenn jetzt angenommen, die Evangelisten beschreiben die gleichen Personen, dann ist klar, die Mutter von Jesus ist dabei, Maria Magdalena kommt auch in allen 3 Evangelien vor, ist auf jeden Fall dabei, Maria, die Frau von Klopas, ist gleichzeitig die Mutter von Jakobus und Josef. Und dann gibt es da noch die Schwester von Maria. Wenn alle Beschreibungen die gleiche Frau beschreiben, dann heißt es, dass unter dem Kreuz eine Frau Salome steht, die Salome heißt, die die Schwester von Maria ist. Und wenn sie auch noch die Frau von Zebedäus ist, das sage ich euch gleich, warum es da Gründe dafür gibt, dann ist sie die Mutter von Johannes, dem Lieblingsjünger. Das hieße, Johannes, der Lieblingsjünger, war der Vetter, der Cousin von Jesus. Das ist ganz interessant, wenn man das mal so anguckt. Das würde manches erklären, wenn die tatsächlich die gleichen Personen sind. Zum Beispiel, man liest in der Bibel immer wieder, dass Jakobus und Johannes, die beiden Söhne vom Zebedäus, zusammen mit Petrus und Jesus manchmal so ein bisschen eine Extragruppe sind. Also zum Beispiel, als Jesus auf den Berg geht, wo er dann ein verklärtes Gesicht bekommt, nimmt er nur Petrus mit und die beiden. Seine Vettern vielleicht. Vielleicht ist das gerade der Grund, weil er mit denen vertraut war, weil er die besser kannte, weil er mit denen schon viel näher verwandt war. Oder als er im Garten Gethsemane ist und beten will, gehen die Jünger mit, aber ein Stück weiter gehen nur diese drei Jünger mit Jesus mit. Petrus, Jakobus, Johannes. Oder als einmal ein Mädchen, das gestorben war, wieder zum Leben erwecken lässt, da dürfen in den Raum an das Totenbett von dem Mädchen nur die drei Jünger mit. Oder noch ein Grund, die Mutter von den beiden, Jakobus und Johannes, kommt einmal zu Jesus und sagt, sie möchte, dass in der Ewigkeit ihre zwei Söhne, Jakobus und Johannes, rechts und links von Jesus den Platz kriegen. Das wäre eigentlich eine ziemlich unverfrorene Bitte, wenn eine Frau sowas an den Heiland sowas bittet. Allerdings, wenn es die Tante von Jesus ist und die den Jesus bittet, dass er zu seinen Vätern auch in der Ewigkeit eine enge Beziehung hat, dann ist es schon ein bisschen erklärbarer. Das sind jetzt Gründe, man weiß es nicht ganz genau. Aber wenn das so ist, dann wäre es ja interessant, wer dann da unter dem Kreuz alles zusammenkommt. Dann ist es nämlich Familie, die dort zusammenkommt. Die nächste Spalte, die Frau von Klopas, könnte auch eine Verwandte sein. Es gibt einen Brief ganz am Anfang des 2. Jahrhunderts, hat ein Historiker, Hegesippus heißt er, einen Brief geschrieben, wo Klopas, der Bruder von Josef, dem Zimmermann aus Nazareth, ist. Wenn Klopas der Bruder von Josef war, ist auch Klopas ein Onkel von Jesus und entsprechend seine Frau, die angeheiratete Tante, dann wäre sie auch noch Verwandtschaft. Also einfach mal von der Seite diese Kreuzesszene angucken, dann merken wir, dass da Familie zusammenkommt. Die Familie steht zusammen und lässt die Witwe Maria nicht allein. Familie ist wichtig, gerade in so einer Situation. Gerade am Sterbebett oder am Sterbekreuz beieinander zu sein, ist was Wertvolles. Und trotzdem würde ich sagen, dass die Familie, so wie sie hier abgebildet ist, wie sie hier am Kreuz steht, nochmal was Besonderes hat. Nicht nur die verwandtschaftliche Beziehung. Es gibt eine andere Grundlage für die Gemeinschaft. Die geht darüber hinaus, dass die verwandt sind, wenn sie verwandt sind. Und ich würde sagen, es gibt drei Merkmale, die diese Beziehung von denen, die da unterm Kreuz stehen, von nah an bestimmen. Das ist zum einen, dass sie eine Gemeinschaft sind, die unter dem Kreuz zusammenkommen. Der Ort des Kreuzes ist es, wo sie beieinander sind, wo sie einander brauchen. Zum Kreuz gehört der Schmerz mit dazu. Da gehört auch die Hilflosigkeit mit dazu. Da gehört vielleicht auch das Unverständnis mit dazu. Die Fragen, warum es so weit kommen musste, wie es gekommen ist. Oder vielleicht auch mancher Blick von denen, die drumherum stehen und die Familie ja, von außen angucken. Vielleicht Kommentare sogar abgeben. Und nicht zuletzt wird gerade ganz besonders hier spürbar, wer auch fehlt. Dass eben die Brüder von Jesus nicht da sind. Oder sein Vater, der Josef. In so einer Situation ist es ganz besonders dicht. Das kennen wir von unseren Familien vielleicht auch, gell? Dass in solchen Situationen die Schwierigkeit oder das Leid, was man gemeinsam trägt, auch die Situation besonders intensiv macht oder auch die Verbindung enger macht. Ich bin sicher, das Miteinander unter dem Kreuz, das wird die Familie, so wie sie da unter dem Kreuz steht, in Zukunft prägen. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist Jesus, der sie einander anvertraut. Jesus sagt ja zu Johannes, kümmere dich um die Frau so, als wäre es deine eigene Mutter. Und er sagt zu seiner Mutter, sorg für ihn so, für den Johannes, als wäre es dein Sohn. Jesus ist der beide in Verantwortung zueinander stellt. Natürlich hatte man damals als Großfamilie sowieso Verantwortung füreinander. Das war damals noch viel klarer wie heute, dass man sich in der Großfamilie umeinander kümmert und in einer schwierigen und leidvollen Situation sowieso. Und trotzdem sagt Jesus das ganz konkret an Maria und an Johannes adressiert. Er vertraut die beiden einander an. Er klärt vom Kreuz aus noch die Frage, wer sich um wen ganz besonders kümmern muss. Und dadurch bringt er auch in den Blick, dass auch der Johannes Unterstützung braucht. Also Johannes ist nicht nur der, der was geben muss, sondern er ist auch der, der Hilfe braucht, der Kraft braucht. Er ist der, der Jesus besonders geliebt hat und von ihm besonders geliebt worden ist. Und wer besonders liebt, der wird auch besonders Schmerz erleben, wenn einer fehlt. Der braucht auch Zuwendung besonders, wenn der, den man liebt, nicht mehr da ist. Das ist nicht nur die Mutter in der Situation, auch der Johannes braucht Hilfe. Und das zeigt Jesus, indem er die beiden einander anvertraut. Und das dritte Merkmal von dieser Gemeinschaft unterm Kreuz ist, es ist der Auftrag Jesu, mit dem sie dann auch weiterleben. Auch wenn er nicht mehr da ist, auch wenn er gestorben und begraben ist, bleibt sein Wort der Auftrag. Es ist mehr als ein letzter Wunsch, was Jesus hier von sich gibt. Es ist der Auftrag Jesu, den auch die Umstehenden, auch die Salome hört zum Beispiel. Es ist der Auftrag, der klärt, wer Verantwortung übernimmt, wenn die Brüder später, die anderen Brüder von Jesus, wieder mit am Tisch sitzen. Jesus schafft Klarheit mit diesem Auftrag, den Maria und Josef und die anderen vom Kreuz in ihr Leben mitnehmen. Ich finde, das sind so drei Merkmale, die das Besondere von dieser Gemeinschaft unterm Kreuz zeigen, ganz unabhängig davon, ob die verwandt sind. Das macht die Gemeinschaft aus. Und ich denke aber, dass das für unsere Familien eigentlich auch wertvolle Merkmale sind. Vielleicht brauchen wir gerade als Familien diese drei Dinge wieder ganz besonders, dass sie die Familien besonders auszeichnen, dass Familie eben mehr ist als das, dass man nur verwandt ist miteinander, dass man die gleiche Herkunft hat, den gleichen Nachnamen trägt. Familie ist heute auch mehr als nur, dass man den Alltag miteinander bewältigt. Familie braucht auch eine geistliche Komponente und da sind die drei Merkmale, finde ich, ganz wertvoll. Wir können uns ja gerade mal überlegen, was das bedeutet. Dort, wo Familie eine Gemeinschaft ist, die sich unterm Kreuz versammelt, ich bin sicher, da wird Familie nochmal anders geprägt. Da ist Familie eben auch ein geistliches Miteinander. Man hat eine gemeinsame Mitte, auf die man schaut. Das heißt jetzt aber nicht, dass alle gleich glauben müssen in der Familie. Es heißt auch nicht, dass, wenn man Jesus ins Zentrum stellt, dass das alles leicht macht. Oder dass man damit alles ausblendet, was sonst schwierig ist. Das Kreuz zeigt ja gerade, oder die Familie Jesu unterm Kreuz zeigt ja gerade die Zerrissenheit von seiner eigenen Familie. Es zeigt das Leid, dass Josef nicht mehr da ist und dass die anderen Brüder sich verdrückt haben. Das erleben wir in unseren Familien ja in manchen Stellen auch, dass manche sich verabschiedet haben aus den Familien, gell? Oder dass man Leid hat ertragen müssen, dass Menschen fehlen. Aber gerade da gibt das Kreuz im Zentrum einer Familie eine Ausrichtung, die nicht nur aus sich selber kommt. Sonst schaut Familie erst mal auf sich selber, was man selber braucht, was man selber kann, was man selber mitbringt und ist alles gut und richtig. Aber wenn man unterm Kreuz zusammenkommt, bekommt man eine Perspektive mehr. Ich weiß noch ganz genau, wie das damals war in diesem Krankenhauszimmer am Sterbebett von meiner Oma. Das weiß ich noch ganz genau, wie wir damals als Familie die Zeit abgewartet haben. Das war länger. Und ich weiß noch, wie wichtig es mir damals war, ist mir bis heute eigentlich wichtig, dass wir uns gegenseitig Liedverse vorgelesen haben. Aus dem Gesangbuch oder aus irgendwelchen anderen Gesangbüchern, Feiert-Jesus-Bücher und so, haben wir uns Liedverse vorgelesen. Und das war wichtig in der Situation, weil das einfach nochmal einen anderen Blick reinbringt, ein anderes Miteinander schafft. Gemeinsam unters Kreuz kommen, das stärkt gegenseitig, das stärkt das Miteinander, gerade mit der Botschaft, die vom Kreuz herkommt. Das ist nicht nur am Sterbebett, aber auch sonst, glaube ich, wertvoll für Familien. Also ich finde dieses Merkmal sehr wichtig. Aber auch das zweite Merkmal, dass wir wissen, dass Jesus uns einander anvertraut. Es ist ja bei Familienmitgliedern so, die sucht man sich in der Regel nicht selber aus. Bis auf den Ehemann oder die Ehefrau. Das darf man sich als Ehepartner dann schon noch selber raussuchen mittlerweile. Ist ja auch gut. Aber der Rest von der Familie muss man so nehmen, wie er ist, gell? Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das nehme ich halt so hin oder man probiert es irgendwie, man sucht vielleicht Gemeinsamkeiten, alles gut. Noch wertvoller finde ich es, wenn man sagen kann, ich sehe meine Familienmitglieder als die Menschen, die Jesus mir anvertraut hat. Merkt ihr, wie das eine Tiefe gibt in der Familie, in der Beziehung, wenn man das sagen kann? Gerade auch die Familienmitglieder, mit denen es vielleicht schwierig ist, mit denen man vielleicht keinen so einen Draht hat oder wo man sich auseinandergelebt hat, sich irgendwie verloren hat, gerade da ist es vielleicht wichtig, sich klarzumachen, das ist jemand, den mir Jesus anvertraut hat. Dann sieht man nämlich anders auf den. dann kriegt man eine Annahme von Jesus geschenkt, die man sich nicht selber konstruieren muss, zu der man sich nicht zwingen muss, dass man den anderen annimmt oder wahrnimmt. Natürlich gilt auch da, man muss deshalb nicht gleich werden oder gleich denken. Man darf unterschiedlich sein. Und doch ist der Gedanke, dass Jesus was dabei im Sinn gehabt hat, dass er uns bewusst einander anvertraut hat, das ist für mich eine Chance, dass man einander mit dem Blick ansieht, den Jesus auf uns auch hat. Also es gibt eine besondere Sichtweise. Schließlich das dritte Merkmal, dass man den Auftrag Jesu mitnimmt. Vielleicht sogar über die Kleinfamilie hinaus, auch über mehrere Generationen, dass man Leben gestaltet. Wenn man das aus diesem Auftrag Jesu heraus tut, dann lässt es eine Familie Verantwortung füreinander ganz praktisch angehen. Wenn man sich überhaupt klar macht, dass man eine Verantwortung hat, auch der, der keine eigene Familie hat, oder auch der, der schon Familienmitglieder verloren hat, hat Verantwortung. Es ist keiner nur der Leidtragende. Es ist keiner nur der, den das Leben irgendwie vergessen hat. Es ist jeder auch der, der was zu geben hat. Und wenn man diese Perspektive mitnimmt in Familien, dann kann das einer Familie einen Blick nach vorne geben. Dass man nicht nur an dem hängt, was man verloren hat, sondern dass man wirklich auch sich fragt, was kann ich geben für meine Familie? Also diese drei Merkmale, vielleicht nehmen Sie die mal mit in Ihre Familie. Vielleicht stellen Sie Ihre Familie ganz bewusst mal unter dieses Wort vom Kreuz, das Jesus uns heute zuspricht, und nehmen es in ihr miteinander hinein. Im besten Fall sagt man sich das auch einander. Das ist allerdings in manchen Familien natürlich nicht so einfach, gell? Wenn man solche Dinge sagt, die man nicht gewohnt ist zu sagen, oder wenn es sich irgendwie komisch anfühlt, dann ist es immerhin wichtig, dass man sich das selber sagt. Das sind Menschen, die hat Jesus mir anvertraut, für die habe ich einen Auftrag. Und die kann ich auch mit unters Kreuz nehmen. Beten Sie für Ihre Familie, dass sie eine Gemeinschaft unter dem Kreuz sein kann. Das ist das, was ich Ihnen heute mitgeben will. Und das andere ist das, dass auch wir als Gemeinde eine Gemeinschaft unter dem Kreuz sind. Wir haben vorher angeguckt, wer da alles unter dem Kreuz auftaucht. Da kommen, wenn es viele Familienmitglieder sind, dann ist das eine ganze Menge. Aber eine, die Maria Magdalena, die ist auf jeden Fall dabei gewesen und die ist auf jeden Fall nicht Familie von Jesus gewesen. Es ist mehr als nur die Familie, die da vor dem Kreuz steht. Und so ist bei uns in der Gemeinde auch. Wenn wir unter dem Kreuz zusammenkommen, dann sind wir mehr als nur Familie. Wir sind nicht mit Jesus leiblich verwandt. Und miteinander verwandt sind wir auch nicht alle. Also manche schon. Hier gibt es einige, die miteinander verwandt sind, aber manche eben auch nicht. Gemeinde ist immer größer als familiäre Beziehungen. Es ist immer mehr. Und trotzdem sind wir als Gemeinde genau das Gleiche. Wir sind auch eine Gemeinschaft, die unterm Kreuz zusammenkommt. Wir sind eine Gemeinde, die quasi ans Sterbebett Jesu tritt und die dadurch auch geprägt wird, die dadurch auch ihren Zusammenhalt mitnimmt. Auch uns vertraut Jesus einander an. Nicht nur, weil wir zufällig halt im gleichen Ort wohnen. Man kann es auch anders sehen. Man kann auch sagen, uns hat Jesus einander anvertraut. Und auch wir haben einen Auftrag füreinander, der weitergeht. Wir werden aus diesem Gottesdienst hinausgehen in unseren Alltag, wir werden durch die Passionszeit gehen, aber dann auch nach Ostern weiter beieinander sein. Und da dürfen wir diesen Auftrag von Jesus mitnehmen, dass wir füreinander da sein sollen. Ich fand es vorhin im Video ganz interessant, ist vielleicht fast ein bisschen untergegangen. Der letzte Satz, den der eine junge Mann da gesagt hat, wer keine Familie hat, dem sollte man eine geben. So wertvoll ist es. Eigentlich ist Gemeinde sowas Ähnliches. Gemeinde ist nicht Familie. Gemeinde muss auch nicht Familie kopieren oder imitieren. Aber Gemeinde kann, wenn es diese drei Merkmale vom Kreuzeswort Jesu mitnimmt, kann sie wie eine Familie sein. Zumindest ein bisschen wie eine Familie sein. Sie kann diese wertvollen Dinge, die eine Familie ausmacht, eben auch leben. Und das können wir uns ja dann in der Gemeinde auch mal fragen. Wem können wir wie eine Mutter sein oder wie ein Vater? Oder um wen können wir uns kümmern, so wie es der Lieblingsjünger Jesu getan hat? Und wenn ich in unsere Gemeinde sehe, dann entdecke ich das tatsächlich an vielen Stellen, dass man sich umeinander kümmert, auch über die Familie hinaus. Und ich finde es wirklich beeindruckend. Das ist nämlich das, was Gemeinde familiär macht, im besten Sinne. Die, die über das hinaussehen, was Gemeinde einem selber bringt, wo es Gemeinde einem selber gut tut, die überlegen, was sie auch anderen bringen können in der Gemeinde, womit sie anderen gut tun können, das sind die, von denen da die Rede ist. Wir stehen gemeinsam unterm Kreuz. Wir bringen gemeinsam was mit füreinander. Und deshalb war das so passend, dass wir jetzt gestern und vorgestern dieses Seminar mit dem Thema Mentoring gehabt haben, weil es ja auch darum ging, wie kann ich andere prägen, wie kann ich anderen Begleiter sein. Ja, vielleicht kann man sich das mal überlegen. Wem kann man Begleiter sein in der Gemeinde? Oder wen bittet man, Begleiter zu sein, Mentor zu sein? We are family als Gemeinde. Da, wo das gilt, heißt es nicht, dass man sich immer einig ist. Das wird auch in der Gemeinde nicht so sein, genauso wenig, wie es in der Familie so ist. Dort, wo wir das als Gemeinde leben, da wird auch nicht jede Erwartung erfüllt. Da wird man auch aneinander schuldig werden. Das gehört auch mit dazu. Da sind wir als Gemeinde nicht verschont. Aber vor allem, dass wir sie uns durch alles aufeinander verlassen können und dass wir uns in die Augen sehen können. Wirklich ansehen können. Sich sehen. Vielleicht ist das wirklich eine sehr gute Beschreibung für Familie und für Gemeinde. Zusammenstehen unterm Kreuz und von dort mit dem Wort Jesu in den Alltag gehen, mit dem Blick für den anderen. Das macht Gemeinde, Familie aus. Und deshalb dürfen wir dieses Wort vom Kreuz auch für uns heute hören. Das ist dein Sohn, das ist deine Mutter, deine Tochter, dein Vater. Amen.